Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 86. Über die Angst vor dem Tod. Senecas vierter Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, ihr hört schon im Titel, heute geht es um ein großes Thema, was wir hier ansprechen wollen mit dem vierten Brief von Seneca, also in unserer Reihe Briefe an Lucilius. Ja, Alex, um was für einen Brief handelt es sich denn hier?
Ja, also auf jeden Fall ein Brief, der nicht so ein warmes Thema hat wie letzte Woche, wo wir um das Thema Freunde und Freundschaft uns Gedanken gemacht haben. Obwohl es auch hier in diesem Brief so anfängt, ne, dass Seneca Lucilius erstmal sagt, Mensch, erfreue dich an deinem Fortschritt und ist das nicht toll? Und wenn man da voranschreitet, dass das Leben sich transformiert und ich will dir auch Anteil geben an meiner Transformation. Und dann kommt aber irgendwie so eine Wendung. Ne, dann kommt er zu den Ängsten und zum Tod und da geht's so richtig los, ne? Die Frage, welche Bedeutung hat der Tod eigentlich für uns? Und da gehen wir dann gleich auch nochmal ein bisschen genauer rein, auch in den Ablauf, aber mal so auf der Metaebene betrachtet, was ja ganz spannend ist, dass das ein Brief ist, der gespickt ist mit epikureischem Gedankengut.
Ja, richtig spannend. Das ist mir auch beim Durchlesen, gerade wo wir jetzt natürlich auch geprägt sind durch unsere Epikur-Folge und uns mit dem Tetrapharmakos auseinandergesetzt haben mit seinen vier Arzneien sozusagen für ein gutes Leben, dass hier zwei dieser Arzneien sehr intensiv angesprochen werden. Und ja, was ja erstaunlich ist, weil die Epikureer ja eigentlich die gegnerische philosophische Schule waren, die eben ganz woanders herkommen mit ihrem Lustprinzip und da geht es nicht um Charakterentwicklung, sondern um hedonistische Freude. Ich überspitze es jetzt, ihr habt es ja bei uns gehört, das war natürlich alles nicht so einfach und es ging ja auch eben bei Epikur um viel, um Freundschaft und um ein gutes Leben. Ich mache es jetzt wirklich hier sehr vereinfacht, aber so war ja die Grundidee, dass es eben die feindliche Schule war. Und hier sieht man aber eben, wie viel sich dann doch auch überschneidet, denn Seneca verbiegt sich ja nicht und lügt sich jetzt da einen zurecht, sondern also erstmal sagt er ganz klar, zumindest an einer Stelle, ich bin hier im fremden Gärtchen, was ich ganz süß finde, die Formulierung, denn ja, das ist ja eben der Garten von Epikur gemeint, sondern die Inhalte kann man eben auch aus den Grundzügen der stoischen Philosophie herbeileiten, richtig?
Absolut. Und das ist dann die interessante Frage, warum tut er das nicht? Ne? Warum nutzt er nicht die stoische Philosophie, um genau die Antworten zu formulieren, die er dann auch gibt, sondern er formuliert sie auf eine Art und Weise, wo man eher so ein bisschen durchhört, guck mal, Epikur. Und ich habe mich ja gefragt, weil das am Anfang in den Briefen ja häufiger kommt, dass er bei Epikur im Garten ein bisschen wildert, ob das vielleicht auch so ein bisschen jetzt Seneca, der Politiker, der Stratege ist, der dann ein Buch schreibt, wohl wissend, dass es da draußen auch viele Epikureer in Rom gibt, so nach dem Motto einlullen. Ne? Sie sollen doch mal das Buch reinlesen und sich denken, ich weiß ja, der ist ja Stoiker und so, ne, ist ja ganz andere Schule. Und dann, das klingt ja eigentlich wie bei uns. Und dann lese ich doch mal weiter. Und dass er sich Stück für Stück irgendwann dann so rüberzieht in das stoische Gedankengut. Aber das wäre natürlich jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern eher strategisch eine Erklärung.
Och, aber strategisch würde man ihm ja wahrscheinlich schon einiges zutrauen.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Man könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dass er als Liebhaber der Philosophie nur darauf hinweisen will, dass es viele Wege zur Weisheit gibt, dass die Weisheiten aber dann doch ähnlich sind. Ne? Also wenn es um den Umgang mit dem Tod geht oder die Frage, was im Leben wirklich zählt, dass es da natürlich Unterschiede gibt, aber auch gewisse Gemeinsamkeiten, die man betonen kann, trotz aller Rivalität zwischen den Schulen. Das wäre die positivere Deutung.
Ja. Das wäre, wenn man ihn freundlicher lesen will, genau. Ja, was sagt er denn da zum Tod? Also genau, er fällt da so ein bisschen dann mit der Tür ins Haus. Also erst sagt er zwar ja und ich freue mich, dass du dich entwickelst. Und ist es nicht viel schöner, wenn man merkt, dass man sich charakterlich weiterentwickelt? Es ist zwar auch toll, wenn man so andere Meilensteine im Leben hat, wie hier redet er davon, wenn die Knabentoga abgelegt wird, dann hat man die Männertoga, auch ein großer Schritt anscheinend damals gewesen. Aber er sagt eben, dass das Schönste ist doch, wenn man merkt, wie man seinen Charakter irgendwie verbessert hat. Genau. Und dann macht er einen relativ harten Schnitt und sagst, mach du nur Fortschritte, du wirst erkennen, dass manches gerade deshalb weniger zu fürchten ist, weil es viel Angst verursacht. Kein Übel ist groß, welches das Letzte ist. Der Tod kommt zu dir. Du musst ihn fürchten, wenn er mit dir zusammenbleiben könnte. Er muss zwangsläufig entweder nicht bei dir ankommen oder an dir vorübergehen. Das ist ein bisschen verpackt, oder? Was heißt das?
Ja, ich habe da für mich so rausgelesen, dass er nochmal aufzeigen will, ja, also ne, dieses etwas, was viel Angst macht, muss dich nicht zum Fürchten bringen. Und das, was einem am meisten Angst macht im Leben, ist der Tod, sagt er.
Ja.
Und jetzt will er darauf, warum muss ich den eigentlich nicht fürchten? So, ne? Ich denke, das ist so ein bisschen so dieser Gedanke, ne? Und dann kommen ja gleich auch ein paar interessante Ableitungen, die ja schon fast so ein bisschen kognitive Verhaltenstherapie irgendwie beinhalten, ne? So wie er das dann auch tut, so eine Art Desensibilisierung. Aber er sagt ja dann auch, du müsstest ihn fürchten, wenn er mit dir zusammenbleiben könnte. Also wenn man sich so vorstellt, ein Schrecken, der die ganze Zeit neben dir steht und mit dir läuft, dann müsstest du das fürchten, weil es halt diese Dauer des Schreckens hat. Aber der Tod begleitet dich ja nicht, sondern wenn er da ist, ist es vorbei. Und wenn er nicht da ist, brauchst du ihn auch nicht zu fürchten.
So. Ja, wie bei Epikur, dann bist du nicht mehr da.
Genau. Also da sieht man schon eine deutliche Ähnlichkeit, würde ich sagen.
Ne? Mm.
Ja. Ja, dann kommen wir doch mal gerade zu dem Thema, wie es dann weitergeht. Dann sagt er nämlich ein Zitat von den Lucilius, der ihm dann sagt, ja, ich höre das schon alles so. Ich finde es nur so schwierig, irgendwie das Leben gering zu schätzen. Ja, also die Geringschätzung des Lebens fällt ihm schwer. Wenn man das so hört, ist, finde ich, auch sehr nachvollziehbar. Ne? Also,
ja, richtiger Einwand, ja.
Ja, ne? Also warum sollte ich denn jetzt so tun, als wenn das Leben nichts wert wäre dann? Und das sagt er ja dann auch in dem Sinne nicht. Ne? Aber er sagt, wenn du dich mal so umguckst, gibt es ja doch irgendwie ganz interessanterweise Menschen, die das Leben offensichtlich doch nicht so hoch wertschätzen, weil sie sich aus Liebeskummer das Leben nehmen oder weil sie aus anderen Gründen sich selber umbringen, weil sie eben Unfreiheit nicht ertragen können oder weil sie im Sklaventum gefangen sind und sagen, sie möchten nicht mehr und so weiter. Ne? Wo er dann so ein bisschen so im übertragenen Sinne, wie kann es sein, dass das das größte Übel ist und die Leute suchen es? So, ne? So habe ich ihn da.
Mm.
Oder wie hast du das gelesen?
Ja, ich bin so ein bisschen mit diesen albernen Gründen. Der eine stürzte sich vom Dach, um den scheltenden Herrn nicht länger anhören zu müssen. Das hat mich jetzt, ich weiß nicht, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, muss ich sagen. Das hat mir jetzt die Angst vor dem Tod noch nicht genommen.
Ja, es geht ja auch noch nicht darum, die Angst zu nehmen, sondern erstmal nur dieses Problem, was Lucilius aufgeworfen hat, nämlich, ach Mensch, ich tue mich schwer damit, das Leben gering wertzuschätzen. Dass er eben sagt, ja, das ist, ne, so kann man ja nachvollziehen, aber guck mal, andere finden Gründe, es nicht zu tun. Da würde man als Stoiker natürlich wieder sagen, ja, okay, da gibt es vielleicht auch Fehlurteile.
Ja, genau. Also ich sage, das beeindruckt mich jetzt noch nicht, dass manche sich da so merkwürdig verhalten. Aber gut, er bleibt ja jetzt nicht daran hängen, sondern ja, er sagt eben, übe dich täglich darin, mit Gleichmut das Leben verlassen zu können, an dem so viele hängen. Das ist ja so ein bisschen diese Übung eben auch, ja, Memento Mori, also in dem Sinne von, mach dir eben täglich klar, dein Leben ist endlich und es kann jederzeit vorbei sein und härte dich damit so ein bisschen auch selber ab. Mach dir einfach klar, das ist der Zustand.
Ja, einen kurzen Satz davor schreibt er noch vor deiner Passage. Niemanden kann ein sorgloses Leben zuteil werden, der über dessen Verlängerung zu viel nachdenkt.
Verlängerung.
Ja. Also wenn die Dauer eine zu große Rolle spielt, führt das dazu, dass du kein sorgloses Leben führst. Wenn du ständig darüber nachdenkst, dass du sterben kannst, was du ja wirst, und dir Gedanken darüber machst, wie du das vermeiden kannst und so weiter, dann würde das dazu führen, dass dein Leben schlechter ist.
Genau, also das ist aber irgendwie auch wieder dieses so, die sich Sorgen darüber, ne? Also Sorgen, oh, ich werde ja irgendwann sterben, deswegen, ah, wie kann ich das denn möglichst vermeiden und so, ne? Vermeiden, dieses Thema. Und er sagt dann eben später, insofern ist Memento Mori vielleicht gar nicht so ganz die richtige Kategorie, sondern eher dieses mit Gleichmut.
Ja.
Ne? Die Akzeptanz eher der Tatsache und sowas, dass sich das nicht verändern kann.
Eben, wenn eine Stunde gekommen ist, ist dann eine Stunde gekommen.
Ja.
So, ne? Das sieh das als Teil deines Lebens. Und ich glaube, was hier auch drinsteckt, ist ja das, was wir an anderer Stelle bei Seneca auch hatten, mal dieses eile deinen Sorgen nicht entgegen.
Ja.
Wenn sie noch nicht da sind, warum ziehst du sie in die Gegenwart rein?
Ja, du machst dir den Moment kaputt, dadurch, dass du die ganze Zeit drüber nachgrübelst, was irgendwann passieren wird. Ich meine, in dem Fall wird es tatsächlich irgendwann passieren. Er sagt ja auch, manche Sachen passieren überhaupt nie.
Ja.
Beim Thema Tod, gut, das wird tatsächlich irgendwann passieren, aber es bringt trotzdem nichts, dir den Moment jetzt heute damit zu versauen.
Ja, genau. Und ich finde das auch nochmal ein kleiner Sidetrack. Interessant, wenn wir auch mal ein paar Mal so das Thema Longevity mal angesprochen. Also wenn man den Satz liest, ist diese ganze Bewegung eigentlich völlig auf Sand gebaut, ne? Weil das andauernde drüber nachdenken, wie man länger leben könnte und wie man gesünder bleibt und all sowas eigentlich da dazu führt, dass man sich ständig darüber Sorgen macht, dass man eben nicht gesund sein könnte, nicht länger lebt, ne? Und vielleicht all den Aufwand, den man getrieben hat, nachher gar nicht ernten kann, weil irgendwas anderes passiert und so. Also das ist schon in sich irgendwie eine echt schwierige Angelegenheit.
Ja, also das Thema ist so vielschichtig, finde ich. Da müssen wir wirklich mal nochmal tiefer rein. Ich habe da ganz viele Gedanken zu.
Ja.
Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Satz, den wir da brauchen bei unserer Besprechung von dem Longevity-Trend, der gerade so groß ist. Genau.
Ja, und er setzt das ja auch fort noch mit dem Satz, kein Gut nütze dem Besitzer, wenn der Geist nicht auf seinen Verlust vorbereitet ist.
Also das Leben ist hier das Gut.
Genau, ne? Das Leben nützt dir nichts, wenn du nicht auch darauf vorbereitet bist, dass es verlieren wirst.
Mhm.
Also die innere Akzeptanz, dass du sterben wirst, führt eigentlich erst zu der Befreiung, dass du das Leben so genießen kannst und so leben kannst, wie es möglich ist.
Ja, das ist schon fast so in die Richtung Existenzialismus.
Ja, ne, so nach dem Motto, du hast keine Chance, nutze sie, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, also das klingt erstmal immer vielleicht so ein bisschen nur im Kopf nach, aber ich finde, wenn man das mal wirklich sich, also wenn man sich drauf einlässt, dann steckt da wirklich eine unheimliche Kraft drin. Ja, in dem Moment, wo du sagst, ja, das wird so sein, und jetzt geht's halt los. Bevor es eben so ist. Und wenn es morgen ist, dann ist es morgen. Und wenn es im nächsten Jahr ist, ist es im nächsten Jahr. Und wenn es in 10 Jahren ist, ist es in 10 Jahren.
Ja.
Wenn ihr das zwingt einen auch nochmal dazu, im Zweifelsfall sich zu seinem eigenen Leben ins Verhältnis zu setzen. Eben genau diese Frage aufzuwerfen, wenn das so ist, welche Form des Lebens will ich denn dann jetzt leben? Was will ich darin getan haben oder worum will ich mich kümmern, mit welcher Haltung will ich daran gehen und so weiter. Das ist im Grunde genommen eigentlich die Geburtsstunde der Philosophie. Und Sokrates hat ja auch mal gesagt, philosophieren heißt sterben lernen. Also das in dem Sinne halt wirklich die Einsicht in das eigene Leben aufzunehmen und das als Gestaltungsprinzip oder als Gestaltungshilfe für den Alltag, für dein eigenes Leben zu nutzen. Und das ist natürlich sehr, sehr weit weg von dem, wie unser Alltag so abläuft, ne? Auch wie unsere Kultur jetzt gerade geprägt ist, ne? Wo wir eher gesellschaftlich versuchen, den Tod auszublenden. Und wenn man irgendwo hört, dass wohl jemand gestorben ist und so, dann ist so eine Betroffenheit, aber auch so ein bisschen, oh, lass mal Distanz dazu halten. So, ne? Da ist dieses Thema in den Alltag eingebrochen, was wir ja eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Ne? Und stattdessen beschäftigen wir uns eher damit, ich gehe wieder ins Sportstudio, damit ich länger lebe, damit ich gesünder bin, was ja alles gut und richtig ist und so. Aber eigentlich drückt es ja nur aus, dass wir die ganze Zeit sorgenvoll sind.
Ja, und das Thema wegdrücken, das stimmt schon. Und ich finde, das merkt man auch im Umgang mit Todesfällen, mit Trauer, wie viele Leute wirklich damit hadern, da überhaupt reinzugehen und jemandem zu begegnen, der trauert,
ja,
und sich dem auszusetzen und es auszuhalten. Das ist echt heftig. Ja, am
Ja,
Ende
das,
von dem, ja, sorry.
nee, ich wollte nur sagen, und er untermauert ja irgendwie also diesen Gedanken auch dann in den Passagen danach nochmal dadurch, dass er auch nochmal aufzeigt, wie in Anführungsstrichen sinnlos oder auch niedrigschwellig einem das Leben genommen werden kann. Danach, ne, dass er, weil er so Größen dann zitiert, ne, wer hat denn jetzt hier dem Pompeius den Kopf abgeschlagen und wie ging es denn eigentlich mit Caligula und mit anderen und so, ne, also, wo er dann so aufzeigt, naja, also, man könnte so sagen, alles darüber nachdenken und vermeiden wollen hilft nichts, weil es passiert dann irgendwas anderes.
Genau, also da auch das Thema so irrationale Ängste, ne? Er sagt dann ja so, ja, du machst dir hier Sorgen, dass ein Räuber und ein Feind dich umbringen können. Und stattdessen ist es doch viel wahrscheinlicher, dass zu Hause, wo man damals anscheinend ja wie eher Sklaven hielt, also seinesgleichen jedenfalls, die dich da vielleicht mal nachts irgendwie einen Kopf kürzer machen oder erdolchen. Das ist jetzt irgendwie alles nicht sehr alltagstauglich für heute. Ich musste so ein bisschen dran denken an so irrationale Ängste, die man zum Beispiel wie bei Flugangst, dass man denkt, ja, mein Flugzeug stürzt ab. Und wenn man sich da einfach die Wahrscheinlichkeit vor Augen hält, dass, ja, der Tod kann einen tatsächlich jederzeit ereilen, aber viel wahrscheinlicher ist es, wenn man hier über einen Bürgersteig geht, oder dass man einen Fahrradunfall hat oder diese Geschichten, was, ja, hier in der Hamburger Innenstadt leider auch tatsächlich an der Tagesordnung ist, dass solche Dinge einem passieren.
Ja. Und da sagt er dann hier auch, vertraue nicht dieser Windstille. Augenblicklich wird das Meer aufgewühlt. Noch am gleichen Tag, da die Schiffe schaukelnd dahinglitten, werden sie verschlungen.
Beruhigend.
Geht es einem doch richtig gut danach.
Ne? Ja.
Der Blick in das schwarze, sinnlose Loch lässt mich innerlich freudig strahlen.
Also zwischendurch hatte er mich jetzt wieder hochgebaut, aber das ist jetzt irgendwie... Naja, aber er schließt dann ja wieder mit Epikur. Da sagt er ganz witzig, auch dieses stammt aus fremdem Gärtchen. Ach so, das hatten wir ja schon erzählt, genau. Also dann kommt er nochmal zurück eben auf eine der anderen Arzneimittel, einen anderen Tetrapharmakos. Da sagt er, ein großer Reichtum ist eine nach dem Naturgesetz geregelte Armut. Also da geht er dann wieder darauf ein, dass eigentlich ausreicht, was die Natur vorgesehen hat, nämlich dass Hunger und Durst gestillt sind und dass man so ein Mindestmaß an Kleidung und sowas hat, aber dass man eben eigentlich nicht mehr braucht, was Epikur ja in seiner Philosophie so vorsieht.
Ja, und damit können wir ja im Prinzip auch wieder so einen Tick wirklich ruhiger werden, weil die Anforderungen an das Überleben gar nicht so hoch sind. Und der Kosmos so eingerichtet ist, dass wir eben auch ohne großen Aufwand an diese Dinge normalerweise auch rankommen. Und deswegen so ganz, ganz viel Bemühen nicht dazu da ist offensichtlich, dass wir überleben, sondern weil wir andere Dinge noch erreichen wollen. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne, dass man sich das so klar macht, weil da entsteht ja eigentlich ein großer Freiraum. Ja, wenn es nur ums Überleben geht, kannst du eigentlich ganz wenig Dinge tun. Ja, und ansonsten, wenn du mehr tust, überlege dir genau, wofür du das einsetzt, angesichts dessen, dass es jederzeit zu Ende sein kann. Platt gesagt so ein bisschen, ne?
Ja.
Wenn du das jetzt so dir vor Augen hältst, wie er da so argumentiert hat, da könnte man jetzt doch eigentlich auch aus stoischer Sicht drauf gucken. Ne? Also zum Beispiel jetzt so dieses Letzte, was er da gesagt hat mit dem, wie würde man das aus stoischer Sicht argumentieren, wenn man da jetzt nicht nach Epikur geht?
Ja, ich meine, in der stoischen Sicht wäre es, da geht es ja jetzt gar nicht so viel um diese, das wären ja externe Dinge dann wieder, ne? Also in der stoischen Sicht würde man ja sagen, dein Charakter ist das einzig Wesentliche und diese Dinge, die sind eben nicht unbedingt ja notwendig, die sind nice to have, aber nicht wirklich notwendig für ein gutes Leben. Und alles, was du wirklich brauchst, ist in dir vorgesehen.
Ja. Ja, und die Stoiker sind da eigentlich noch einen Tick härter, ne, weil die gar nicht sagen, also wie bei Epikur, das, was man braucht, ist einfach zu haben. Die würden ja sagen, man braucht gar nichts.
Richtig, genau.
Wenn man halt nichts hat, dann stirbt man halt tugendhaft. So.
Genau, die sind da radikaler noch, ja.
Ja, nochmal deutlich radikaler und auch wenig tröstlich. So, ne? Bei Epikur ist es wenigstens so, ja, es gibt einen Basisbedarf, aber komm, das ist nicht so schwer zu bekommen. Es gibt natürlich Settings, in denen das überhaupt nicht stimmt. Ne? Also gehen wir jetzt nach Gaza oder sowas, ne? Wenn man das so sagen würde, das wäre, glaube ich, äußerst verfehlt.
Ja, das ist nicht einfach zu bekommen, die Grundausstattung, die jedem Mensch zustehen sollte, genau.
Ja. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum die Stoiker noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, es gibt halt auch Situationen, in denen du selbst das nicht bekommen kannst. Und auch dann geht es darum, eine Lebensphilosophie zu haben, die dir dabei hilft, diese Situationen besser durchzustehen, als wenn du die Lebensphilosophie nicht hättest. Ne? Was sie ja nicht sagt, ist, dass du in diesen Situationen dann glücklich sein kannst, im Sinne von freudig und all sowas, sondern einfach nur, dass du dich auf gute Art und Weise begleiten kannst, um durch diese Situation durchzukommen. Im Zweifelsfall bis zum Sterben. Ne? Das ist ja dieses Thema der stoische Weise auf der Streckbank.
Ja, und dass du dich immer noch selbst hast, so komisch das klingt, aber eben das, was du mit dem Daimon immer sagst, ne, dass du bist eben nicht alleine, du hast nicht nichts.
Ja.
Du hast dich und du hast deinen, ja, Charakter, deine, was die Stoiker eben Tugend nennen. Das kann dir keiner wegnehmen, egal was deine Umstände um dich rum sind.
Und du kannst immer die Entscheidung innerlich noch treffen, wie du damit umgehen willst.
Genau.
Wie schwierig ist das auch sein mag dann, ne? Was körperliche Schmerzen oder Gebrechen oder solche Dinge angeht.
Ja, ja. Und Mangel und ja.
Ja. Ja. Soweit erstmal zum vierten Brief oder hättest du noch einen Punkt?
Nee, ich glaube, wir haben das jetzt gut dargestellt. Ich fand es, wie gesagt, überraschend, dass er sehr epikureisch geprägt ist, aber ja. Nicht uninteressant trotzdem. Und wie gesagt, im Endeffekt kommen die Stoiker ja zu ähnlichen Ergebnissen. Um nicht zu sagen, zu den gleichen Ergebnissen. Bisschen anders ausgedrückt.
Ja, genau. Also es gibt noch einen Satz zum Schluss, den würde ich gerne noch mal kurz einmal ansprechen, weil das ist wieder so ein echter Seneca. Der reichste Mann Roms oder der zweitreichste Mann Roms sagt, wer sich mit der Armut gut verträgt, ist reich. Das
ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, als er das so vielleicht aufgeschrieben hat, dann seinen Freund, ich lese euch mal was vor. Und dann so mit schwülstiger Stimme diesen Spruch zum Besten gibt. Die sitzen dann wahrscheinlich alle da, rollen mit den Augen und sagen, Prost, Seneca.
Das denke ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Epiktet, wenn er das dann gelesen hat, auch eher ein ganz großes, nicht verhohlenes Augenrollen gemacht hat.
Ja. Ja. Also ich meine, er hat ja inhaltlich recht, aber wenn man das so in den Kontext setzt, dann ist es manchmal tatsächlich schon so ein Tick schwierig, das so einfach zu nehmen. So von ihm.
Ja, da fehlt dann schon in dem Fall auch ein bisschen die Selbstreflexion, ne?
Ja, absolut. Aber gut, wir können nur mit dem leben, was er schriftlich hinterlassen hat. Und wenn wir eine Zeitmaschine hätten, wäre es mal interessant zu sehen, was er jetzt eigentlich für ein Typ war.
Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Ja. Also ich meine, er ist auf jeden Fall ein guter Psychologe gewesen, finde ich. Er hat halt sehr viele gute Dinge beobachtet und hat auch eine schöne Sprache gehabt. Aber man hat ihm ja auch in der Antike schon das durchaus übel genommen, dass er sich bei Nero auf der einen Seite so lange gehalten hat und auf der anderen Seite eben solche Dinge dann auch so erzählt dann.
Ja. So eine Doppelmoral.
Ja. Aber gut, dann lassen wir mal den Seneca für heute jetzt mal da stehen. Ich hatte noch ein Buch, was ich gerne noch reingeben wollte, so im Anschluss an unser Thema. Und zwar heißt das Der Tod und das Leben danach von Samuel Scheffler. Und das habe ich mal vor ein paar Jahren gelesen. Das ist in Deutsch 2015 rausgekommen, im Original 2013. Und da wird ein interessantes Gedankenexperiment gemacht, nämlich dass gesagt wird, mal angenommen, du würdest jetzt erfahren, dass in 30 Tagen die Welt untergeht. Alle Menschen, alle Zivilisationen, alles wird zerstört werden. Nichts wird danach übrig bleiben. Na, was ich, großer Asteroid wird die Erde treffen und danach ist alles weg. Was macht das eigentlich mit einem selber? So, ne? Und was ich ganz interessant fand, ist, dass er da beschreibt, dass das was mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Menschen in eine riesen Sinnkrise stürzen würde. Weil wir uns doch irgendwie auch immer wieder damit auch im eigenen Leben trösten, dass wenn wir sterben werden, vielleicht noch durch andere etwas weiterleben wird. Dass unsere Kinder weiterleben, Gedanken von uns, ein Buch oder was auch immer und jemand da sein wird, der das Buch lesen kann und so. Also dieses Eingebettetsein in Gemeinschaft eigentlich für uns auch, also generational übergreifend, für uns eine absolut wichtige Voraussetzung für unser Dasein ist. Und dass, wenn wir immer so sehr auf uns selber fokussieren, wir einfach aus dem Blick verlieren, dass eigentlich die Existenz der anderen da draußen absolut essentiell für uns ist. Und dass, wenn sie nicht mehr da wären, eigentlich alles sinnlos wird. Ja, und gibt noch einen anderen Philosophen, der ein Buch geschrieben hat, Radical Hope. Ich glaube, da haben wir auch schon irgendwann mal drüber gesprochen. Und da wird die Auswirkungen beschrieben, die bei Indianern passiert ist in Nordamerika, als praktisch ihre Kultur zerstört wurde. Dass sie zwar physisch noch da sein durften, dass sie auch noch Land haben durften, aber dass sie nicht mehr in der Art und Weise leben konnten, wie sie das vorher getan haben und damit all die Dinge, die sie vorher getan haben, keinen Sinn mehr ergeben haben. Und du damit dann aus deinem Sinnrahmen rausfällst. So, und das finde ich, so diese beiden Überlegungen zeigen nochmal, dass eben die soziale Einbettung in unser Leben nicht einfach nur ein Add-on ist, sondern eigentlich absolutes Fundament. Und ich finde, dass die Stoiker da ja durchaus auch eine Witterung für hatten, indem sie ja auch gesagt haben, dass wir in unserem tugendhaften Tun in Übereinstimmung mit uns selber, aber auch den anderen und der Umwelt und dem Kosmos leben sollten, weil wir nun mal alle miteinander verbunden sind und es nur als Ganzes Sinn ergibt. So. Also von daher, ich fand es wirklich ein spannendes Buch. Also es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen nochmal eine Inspiration.
Ja, passt auf jeden Fall sehr gut zum Thema. Man sagt Angst vor dem Tod und wenn es nur 30 Tage noch gäbe. Ja.
Ja, interessante Perspektive. Gibt's auch immer wieder Filmpassagen, in denen genau dieses Szenario ein bisschen dargestellt wird. So, ne? Noch 2 Tage, was macht man da und so weiter.
So, Armageddon?
Ja, Armageddon, das wird ja nachher vermieden. Ne?
Ja. Die reisen dann ja da hoch. Bruce Willis und Ben Affleck.
Genau.
Und bei Don't Look Up glauben sehr viele nicht, bis es dann mal dazu kommt.
Ja. Aber auch da ist es ja so, dass die Hauptakteure, die ja dann auch darauf hingewiesen haben, dass dieser Komet oder dieser Asteroid kommen wird, die sitzen ja nachher in einer Gemeinschaft zusammen. Die sitzen ja an einem Tisch.
Ja.
Und haben ein Abendessen zusammen gehabt und fand das eine sehr eindrückliche Szene, wie dann auf einmal die Wände anfangen zu wackeln und man weiß, dass es jetzt dann gleich Wumms macht und dann ist alles vorbei. Ne? Aber auch da, man sucht die Gemeinschaft. Ne? Es ist nicht so, dass jeder irgendwie rausgeht und dann irgendwie alleine im Garten sitzt und drüber nachdenkt, was das denn jetzt heißt, dass gleich vorbei ist, sondern man bleibt zusammen, hält sich die Hände und geht dann gemeinschaftlich über die Schwelle. Nun gut, aber jetzt lassen wir erstmal den Punkt so und hoffen, dass das für das Leben eine gute Inspiration für euch war.
Haben wir euch heute ganz leichte Kost aufgefahren. gut zu verdauen, hoffentlich.
Genau. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Sofern das Schicksal es zulässt.
Macht's gut.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.